Wir feiern, dass Gott seinen Geist gesandt hat, und zwar in Fülle. Er will Fülle geben, er will Überfluss geben, er will nicht streng rationiert geben. Ich war mal auf einer christlichen Konferenz, da gab es dann so ein Catering-Zelt und da habe ich so ein bisschen hinter die Ausgabe gelinst. Irgendwie, weiß ich, wir standen da so und haben gewartet und da war dann genau aufgeschrieben, pro Person eine Scheibe Graubrot, eine Scheibe Mortadella, maximal 15 Gramm oder so. Das war also genau rationiert. Ich dachte, nee, so ist unser Herr nicht. Er gibt seinen Geist in Fülle, er schenkt, er gibt seinen Geist jedem, der an ihn glaubt. Wir haben ja die letzten Wochen schon Predigten zum Heiligen Geist gehört und wir haben das nochmal von Sabine Bockel neulich gehört. Im Alten Bund wurde der Geist Einzelnen gegeben. Da gab es die Propheten, da gab es einzelne Priester, Könige, Richter, auf die der Geist kam, manchmal auch nur für eine Zeit, für einen bestimmten Job und dann war auch wieder gut sozusagen. Aber der normale Gläubige, wie du und ich, hatte kein Anrecht und keine Chance eigentlich, diese Kraft Gottes in seinem Leben zu erfahren. Aber im Neuen Bund haben die Propheten schon angekündigt, bei Joel, ich will meinen Geist ausgießen auf alles Fleisch, auf jeden, der kommt. Und wir haben die ersten Verse aus Apostelgeschichte 2 gehört vorhin. Später heißt es dann nach diesem Pfingstwunder hält Petrus ja seine erste Predigt und danach fragen die Leute, was sollen wir jetzt machen, weil sie so gepackt sind von dem, was sie gehört haben, was sie erlebt haben. Und dann sagt Petrus, tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden, so werdet ihr empfangen die Gabe des Heiligen Geistes. Denn euch und euren Kindern gilt diese Verheißung und allen, die fern sind, so viele der Herr, unser Gott, herzurufen wird. Also da ist eine klare Aufforderung, tut Buße, kehrt um, lebt nicht so weiter wie bisher. Aber da ist diese viel größere Verheißung, so werdet ihr empfangen und eure Kinder und die, die der Herr noch hinzurufen wird, die fernen, da können wir also Leute aus Deutschland dazu zählen, zum Beispiel von Jerusalem aus geguckt, ist das dann ziemlich fern. Das heißt, jeder, der zu Jesus kommt, jeder, der auf ihn vertraut, jeder, der glaubt, hat diese Verheißung, dass der Heilige Geist mit Fülle, mit Kraft, mit Dynamik in sein Leben kommt. Und wir haben mehr davon auch gehört, die Gabe der Wiedergeburt, dass Jesus uns neues Leben schenkt, ist ein Geschenk im und durch den Heiligen Geist. Dass wir überhaupt glauben können, geschieht durch den Heiligen Geist. Wenn wir sagen, Christus lebt in uns, dann tut er das durch den Heiligen Geist. Also das ganze Christsein ist überhaupt gar nicht möglich ohne den Heiligen Geist. Und Gott sei Dank ist er gegeben. Also es gibt manchmal so Leute, die sagen, ja, die einen Christen, die kümmern sich halt mehr um den Vater, irgendwie die Landeskirchler, da geht es dann mehr um den Schöpfer und bei den Pietisten, da geht es dann mehr um Jesus und bei den Charismatikern geht es dann mehr um den Heiligen Geist. Und das ist eine gruselige Vorstellung, dass Gott so aufgeteilt ist auf verschiedene Kirchen. Denn ohne die Gegenwart des Heiligen Geistes und übrigens des Vaters und des Sohnes kann es gar kein Christsein geben. Und unter dem machen wir es sozusagen nicht. Das heißt, auch die Frage, die manche Christen beschäftigt, ja, habe ich denn eigentlich den Heiligen Geist? Ist eine, oder die Angst, die manche auch haben, die manchmal leider auch von anderen Christen geschürt wird, ist eine ganz unberechtigte Angst. Denn wenn du zu Jesus gehörst, wenn er dein Herr ist, dann ist der Heilige Geist in deinem Leben schon aktiv. Ich kann jetzt sagen, okay, Amen, Halleluja und auf Wiedersehen. Jemand hat gesagt, die spannende Frage ist eigentlich gar nicht so sehr, und das habt ihr von mir auch schon mal gehört, die spannende Frage ist gar nicht so sehr, ob du den Heiligen Geist hast, sondern ob der Heilige Geist dich hat. Ja? Hat der Heilige Geist dich? Das heißt, kann er verfügen? Kann er in deinem Leben wirken, so wie er das gerne möchte? Hat er diesen Freiraum? Oder ist er eingeschränkt? Und ich glaube, das ist die spannende Frage. Und in der Bibel, im Neuen Testament, sehen wir Beides. Wir sehen diese Zusage. Ja, ihr habt den, also tut Buße, kommt zum Glauben an Jesus, dann empfangt ihr den Heiligen Geist. Und merkt ihr selbst eure Buße, dass deine Bekehrung war schon ein Wirken des Heiligen Geistes. Der kommt dann nicht erst danach, sondern der macht es überhaupt möglich, dass du zu Jesus kommst. Also das dürfen wir, wenn wir Christen sind, einfach dankbar annehmen und sagen, wow, ich hab schon was bekommen, vielleicht habe ich es noch gar nicht gemerkt. Vielleicht habe ich noch nicht verstanden, was es für ein Geschenk ist. Vielleicht habe ich es noch nicht ausgepackt, aber ich habe dieses Geschenk schon bekommen. Das ist die eine Seite. Und dann haben wir aber die andere Seite, nämlich die Aufforderung, dass uns Gottes Wort immer wieder sagt, lasst euch erfüllen mit dem Heiligen Geist. Paulus im Epheserbrief sagt in Kapitel 1, als ihr gläubig wurde, seid ihr versiegelt worden mit dem Heiligen Geist. Der Sinn eines Siegels ist, dass es bleibt, ja, dass es permanent ist. Das heißt nicht, ihr habt ihn damals mal gekriegt, leider ist er inzwischen längst verdunstet, sondern nein, er ist gekommen, um zu bleiben. Und der gleiche Paulus im gleichen Epheserbrief sagt dann in Kapitel 5, lasst euch vom Geist erfüllen. Das ist, möchte ich gerne noch mal lesen, Epheser 5, Vers 18. Und das sind so die beiden, das, was wir gerade hatten, Apostelgeschichte 2. Und das hier sind die beiden Worte, um die es heute geht. Epheser 5, Vers 18, Paulus gibt eine interessante Alternative. Und sauft euch nicht voll Wein, woraus ein unordentliches Wesen folgt, sondern lasst euch vom Geist erfüllen. Lasst euch volllaufen, offensichtlich, vom Geist Gottes. Und er wird wirken. Er wird auch mit Kraft wirken. So wie Alkohol auch mit Kraft wirkt. Ja, aber mit einer anderen Kraft. Er wird wirken in euch. Das heißt, die Einladung ist, dass wir uns ausstrecken. Wir haben letzte Woche diese Verheißung gehört. Wir haben sie heute nochmal gehört. Wer an mich glaubt, von dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Wer da Durst hat, der komme und trinke. Und ich habe gesagt, das ist die Einladung überhaupt, wenn man diesen Durst, diesen Lebensdurst hat und noch nie bei Jesus war, zu seiner Quelle zu kommen. Aber das ist auch die Einladung, dass wir immer wieder kommen dürfen. Auch wenn du sagst, ja, ich bin schon 20 Jahre Christ, aber irgendwie habe ich das Gefühl, ja, es ist trocken gelaufen, dass ich neu empfangen kann, dass ich neu trinken darf beim Heiligen Geist. Und jetzt nochmal, gibt es da möglicherweise ein Problem? Ich habe euch hier ein bisschen was mitgebracht. Könnt ihr diese wunderschöne Blumenvase sehen, die ich bei uns zu Hause aus der Vitrine geklaubt habe? Und ich möchte die mir jetzt mal mit Wasser füllen. Ich stelle die mal hin, nicht, dass die mir absegelt. So. Ich gieße die jetzt mal voll. Also, damit keiner Stress kriegt, lasse ich mal einen Zentimeter hier oben Rand. Aber die Frage, meine Frage an euch, ist die Vase jetzt voll mit Wasser? Also sie ist voll, ne? Aber ich meine, vorher war sie, mein Sohn würde sagen, sie ist voll mit Luft oder so. Also sie ist voll, aber sie ist nicht voll mit Wasser. Offensichtlich gibt es ein Problem, dass da schon der Platz eingenommen ist, ja? Also ich habe Isaac vorhin in den Wald geschickt, Steine suchen. Und diese Dinger, wenn man die hier rausnimmt, merkt ihr, so, nur mal zwei. Ich habe da voll was hingelegt übrigens. Dass keiner Stress kriegt hier. Wir sind hier auch nur zu Gast. Also, wenn ich diese Vase wirklich randvoll mit Wasser machen will, was muss passieren? Die Steine müssen raus. Ja, es ist gar nicht so kompliziert. Es ist keine Trickfrage oder so. Und so ist das in unserem Leben. Steine müssen raus. Ich habe eben diesen Vers gelesen aus der Apostelgeschichte, Kapitel 2, wo die Verheißung kommt, ihr werdet empfangen. Ihr werdet empfangen die Gabe des Heiligen Geistes. Wunderbar. Du bekommst was geschenkt. Aber vorher hat Petrus was anderes gesagt. Tut Buße. Tut Buße. Zuerst müssen die Steine raus, mit anderen Worten. Es kann sein, dass Dinge in deinem Leben sind, die gar keinen Platz lassen für den Geist Gottes, dich zu erfüllen. Also du kannst bitten um Erfüllung, aber du bist gar nicht wirklich empfangsbereit. Du bist voll mit anderen Dingen. Und das ist eigentlich meine Frage heute an dich. Ja, bist du bereit zu empfangen? Bist du leer? Wir sind nicht Buddhisten, wir sagen, wir müssen uns entleeren oder sowas, aber bist du empfangsbereit für den Geist Gottes, dass er dich füllen kann? Oder sind andere Dinge in deinem Leben, die ihm im Wege sind? Und ich will das versuchen, ein bisschen konkret zu machen für euch. Und du kannst es hören und ich glaube, der Heilige Geist ist hier und der Heilige Geist wirkt, indem er uns Dinge auch klar macht. Und vielleicht merkst du manches, nö, das betrifft mich überhaupt gar nicht. Und vielleicht merkst du an einem Punkt, ja, da spricht Gott mich an. Und dann ist es gut, damit auch was zu tun. Und nicht zu sagen, ui, das war heute heiß, sondern ja, dann auch die Schritte zu gehen, die er dir zeigt. Es geht los damit, dass wir Jesus in unser Leben einladen. Ja, sonst, wenn wir das nicht tun, wenn wir gar nicht wollen, dass er in unserem Leben was tut, dann brauchen wir hier drüber nicht reden. Dann ist das Thema uninteressant sozusagen. Aber wenn Jesus in unser Leben kommt, was passiert dann? Wir sagen dann, ich habe Jesus mein Leben übergeben. Oder ich habe Jesus aufgenommen. Ich habe eine Lebensübergabe vollzogen. Was passiert da eigentlich? Will ich gerne ein bisschen genauer mit euch drauf gucken, weil manchmal ist es schwierig, wenn man so eine Phrase hat, die immer nur eine Phrase bleibt und man gar nicht reingeht und sagt, was wovon reden wir eigentlich? Also, was passiert, wenn Jesus in dein Leben kommt? Wenn irgendein Mensch kommt, vielleicht der erste Schritt ist, du lädst ihn ein, und er landet in deinem Gästezimmer. Ja, wenn du ein Gästezimmer hast, das hast du schön gemacht. Wenn du weißt, es kommt Besuch, dann kommt das Bügelbrett raus und die ganze ungebügelte Wäsche und was da sonst so alles drinsteht. Und dann wird es schön gemacht für den Gast. Und du freust dich, dass der da ist. Und dann esst ihr auch zusammen, dann darf er auch ins Esszimmer. Aber wenn dieser Gast, der in deinem Gästezimmer zu Gast ist, anfängt, Tag und Nacht irgendwo in deinem Haus rumzutapern, wird dir ein bisschen komisch vielleicht. Kommt auf den Gast an sicherlich, aber irgendwie denkst du so, du stehst im Schlafanzug nachts um 3, sagst, was machst du jetzt hier? Du gehörst in dein Gästezimmer, sagt man natürlich nicht so, aber hast du ein Problem, ist was? So, ne? Man meint eigentlich, was machst du denn hier? Ja, ihr könnt mir folgen. Und ich habe Kopfkino, Entschuldigung. Es kann sein, ja, ist wieder gut, es kann sein, dass wir mit Jesus so umgehen. So, ich denke, Jesus, ich habe extra das Gästezimmer aufgeräumt. Ich habe extra Staub gesaugt. Und die Wäsche, die der letzte Gast vergessen hat, habe ich auch noch weggetan. Da hast du es richtig schön und nachher können wir zusammen Kaffee trinken. Wenn einer in deinem Gästezimmer ist und der bleibt da 3 Wochen oder 4 oder 5, denkst du, irgendwann, je nachdem wie höflich du bist, wirst du dann irgendwann deutlicher. Ne? Sagst, okay, Untermieter ist eigentlich was anderes als jetzt jemand, der im Gästezimmer ist. Da mussten wir irgendwie eine andere Grundlage schaffen. Also, es kann sein, dass Jesus nur so ein religiöses Segment in unserem Leben hat. Wie so ein Stück vom Kuchen. Ja, man kann sagen, okay, der eine, der gibt 15% und der andere 8 oder so vom Kuchen. Der kriegt sogar 2 Stücke, ich bin besonders fromm oder so. Aber es ist immer noch ein Segment und in den anderen Segmenten hat er nichts zu suchen. Das ist nicht seins. Ja, also einen Tag in der Woche, da gehe ich sogar in Gottesdienst, wenn ich nichts anderes vorhabe oder so und betätige mich irgendwo religiös. Aber das hat in den anderen Bereichen meines Lebens dann nichts zu suchen. Man will ja nicht fanatisch werden. Und das ist nicht das, was Jesus sich vorstellt. Und da ist über fast gar kein Platz in der Vase für das Wasser, für den Geist, den er schenken will. Und manchmal sagen dann Leute, die so leben, ja, ich verstehe das nicht, warum Gott mir nicht hilft und warum in meinem Leben so viel schief geht. Ich gehe doch sogar in die Kirche. Aber du hast vielleicht denn da 2 Stunden am Sonntag ihm gegeben, aber den Rest der Woche probierst du alleine klarzukommen ohne Jesus und wunderst dich dann, dass das irgendwie nicht klappt. Ja, und das funktioniert nicht, solange Jesus nur im Gästezimmer ist. Und wir haben gesagt, die Steine müssen raus. Es gibt eine Grundreinigung. Ja, wir sagen Schuldbekenntnis oder wir sagen Beichte, wenn wir ein bisschen traditionell sind. Es geht um Vergebung. Wenn wir unser Leben Jesus geben, wie wir das sagen, sagen wir, Herr, vergib mir alles, was ich falsch gemacht habe. Das muss nicht zwingend total detailliert sein, aber ich gebe dir alles, all mein Scheitern. Und er vergibt gerne. Und er nimmt das gerne weg. Und manchmal tragen wir Sachen für Jahre, wo wir irgendwie versagt haben oder glauben, versagt zu haben. Und ja, wir dürfen das annehmen, dass Jesus uns vergibt, dass er dafür gestorben ist. Und dass wir uns dann auch selber vergeben dürfen. Übrigens, manchmal sind wir strenger mit uns, als Gott mit uns ist. Und das ist eigentlich absurd. Ja, wenn der heilige Schöpfer des Universums sagt, ja, ich vergebe dir, dann dürfen wir ihm darin folgen. Dann dürfen wir selbst unsere Schuld loslassen. Und das ist eine Freiheit, die er uns schenkt. Nur, es muss noch mehr passieren. Es gibt auch Leute, die gehen aus traditionellen Gründen zur Beichte und gehen dann wieder zurück in ihr normales Leben und machen genauso weiter wie vorher. Das ist so, wenn du einen Rohrbruch hast, ich bin wieder in deinem Haus, und dann das Wasser wegwischst, aber nichts reparierst. Ja, es plätschert fröhlich weiter. Oder vielleicht ist immer nur, ja, es ist, fließt immer nur über, wenn du oben am Wasserhahn aufmachst und sagst, jetzt im Moment kommt kein Wasser, okay. Aber das Problem wird nicht behoben. Wenn wir sagen Lebensübergabe, das heißt, es gibt bei diesem Haus, wenn ich bei deinem Haus bleibe, einen Eigentümerwechsel. Jesus wird im Grundbuch eingetragen. Du darfst da weiter wohnen. Ja, er vertreibt dich nicht aus deinem Leben. Manche denken, wenn ich Jesus wirklich Herr sein lasse, dann wird meine Persönlichkeit völlig ausgelöscht oder sowas. Nein, du bist weiter du. Aber er ist der Besitzer, der Eigentümer. Er bekommt die Hausschlüssel. Sage Jesus, alles gehört jetzt dir. Nicht, ich frage dich manchmal um Rat. Also nicht immer, weil manchmal weiß ich schon, was du sagst und das will ich dann gar nicht wissen. So, kennt ihr das, ne? Wenn man auch die Eltern vielleicht nicht um Rat fragt, wenn man schon weiß, was da für Rat kommt. Oder den Arzt oder den Pastor oder sonst wen. Nein, ich sage, alles gehört dir. Hier sind die Schlüssel. Du darfst überall rein. Das ist eine Machtfrage. Wenn wir sagen, Jesus, du bist der Herr, dann ist das, was wir meinen, hoffentlich. Das ist auf jeden Fall das, was er meint, wenn wir das zu ihm sagen, das, was er hört. Und das ist manchmal ein echter Kampf. Sagen, ja, ich lasse jetzt los. Und damit ist die Sache erledigt. Also theoretisch habe ich ihm dann alles gegeben. Aber manchmal sind wir hartnäckig, und wiederum, hör das, ja, schau, ob dich das betrifft. Manchmal sind wir hartnäckig, weil eigentlich gehört das ganze Haus Jesus, aber auf den Dachboden sollst du bitte doch nicht. Oder in diese Kammer. Ja, ich habe das mal von jemandem gehört, eine Frau aus Hamburg, die sagte, ja, und das ist unser Pfefferzimmer. Denkt man, Hamburg, Pfeffersäcke oder so? Nein, da pfeffern wir immer alles rein, wenn Besuch kommt. Ja, und da sollst du bitte doch nicht rein. Und ich glaube, Jesus wünscht sich das von dir, ob du schon ganz lange mit ihm lebst oder ganz kurz oder heute vielleicht der erste Schritt sein könnte mit ihm. Was Jesus sich wünscht, ist, dass du ihn einlädst, nicht nur in dein Haus irgendwo zu kommen, steht er da im Flur rum, sondern mit dir durch jedes Zimmer zu gehen. Ihm zu erlauben, jede Schublade aufzumachen, überall reinzugucken. Und manchen geht jetzt gleich, wird es jetzt ganz heiß. Es gibt so eine religiöse Erziehung, die sehr viel mit Scham zu tun hat. Was wird wohl Jesus denken, wenn er weiß das? Ja? Er weiß es sowieso. Und er ist nicht schockiert. Aber es kann sein, dass er sagt, guck mal, was ist das? Brauchst du das noch? So wie jemand, der in einen Kühlschrank guckt und dann irgendwelche abgelaufenes Zeug findet. Ja, lädst du ihn ein, mit dir überall durchzugehen. Ich glaube, ist das Beste, was dir passieren kann. Und das kann übrigens nur Jesus mit dir machen. Also es kann sein, dass ein lieber Freund oder deine Ehefrau oder sonst jemand sagt, sag mal, du müsstest das und das doch jetzt endlich mal. Und das weckt bei uns nur unsere Widerstandskräfte. Oder irgendein zähneknirschendes Ja, ich weiß. Aber es bewirkt nichts positiv. Ja, aber wenn der Heilige Geist kommt und anklopft, sagt, lässt du mich da rein? Und wenn du Nein sagst, dann lässt er das übrigens auch zu. Er kommt nicht mit der Brechstange. In der Regel, sondern er lädt dich ein, dass du ihn einlädst. Und das kann ganz praktisch sein. Er geht mit dir durchs Wohnzimmer. Was für Beziehungen lebst du? Wie lebst du deine Beziehung? Ist Jesus ein Teil davon? Ist er Herr darin? Wie gestaltest du überhaupt dein Leben? Wie teilst du deine Zeit auf? Welche Prioritäten hast du in deinem Leben? Das heißt, was ist dir wirklich wichtig? Und wo sieht man das in deinem Leben? Dann, wie du mit deiner Zeit, mit deinem Geld umgehst. Womit füllst du dich? Ja, da steht ja meistens so ein großer, viereckiger oder manchmal ein bisschen gebogener Bildschirm rum, nur als Symbol. Womit füllst du dich? Wovon lässt du dich beeinflussen? Wo lässt du deine Zeit? Möchte Jesus mit dir besprechen? Gibt es vielleicht ein Hobbyzimmer oder sowas? Ja, das ist weiter die Frage. Zeit, Geld, Engagement, wie teilst du das ein? Was ist wirklich wichtig in deinem Leben und woran sieht man das? Gibt es Dinge, es können Dinge sein, diese Steine sehen ziemlich modderig aus hier. Das können Dinge sein, ich hätte ja auch irgendwelche Glaskugeln da reinlegen können, die ganz hübsch sind. Die hätten trotzdem Platz weggenommen. Also das heißt, es können Dinge in deinem Leben sein, die eigentlich gar nicht schlecht sind, die nicht Sünde sind im moralischen Sinn, aber die trotzdem Jesus Platz wegnehmen. Das heißt, du verbringst so viel Zeit für irgendwas, was ganz nett ist, aber vielleicht hat er da ganz andere Ideen für dich. Versteht ihr den Unterschied? Also nicht, ich darf keine Hobbys mehr haben, wenn ich Jesus folge, aber auch meine Hobbys kommen auf den Prüfstand. Und wenn du sagst, Jesus, du kriegst dann die Zeit, die übrig bleibt am Ende der Woche, falls noch was übrig ist, oder das Geld, was übrig bleibt, nachdem ich meine Modelleisenbahn bestückt habe, dann sag ich, okay, lass uns doch vielleicht am Anfang der Woche mal drüber reden, wo du dein Geld lässt. Ja, versteht ihr? Er will mit dir übrigens auch in dein Schlafzimmer gucken. Ja, das ist ja für Besucher eher unüblich. Wie gehst du mit deinem Partner um, deiner Partnerin? Oder wie gehst du mit deinem Single-Sein um? Darf Jesus da reinreden? Darf er darüber Herr sein? Steht deine Sexualität, ja, wie du sie auslebst oder nicht auslebst, unter seiner Herrschaft? Respektierst du die Grenzen, die Gottes Wort dir da auch setzt? Das tut Gott ja, um uns zu schützen. Und er sagt, ja, gelebte sexuelle Beziehung gehört in die Ehe zwischen Mann und Frau. Bist du da auf seinen Wegen? Oder hast du dir das irgendwie selber zurechtgemodelt, wie du denkst, dass es richtig sein könnte? Dann geht es ins Arbeitszimmer. Ja, welchen Stellenwert hat deine Arbeit? Es gibt Leute, die sind mit ihrer Arbeit verheiratet und haben sie auch noch eine Zweitfrau. Wo suchst du deine Anerkennung? Ist das vielleicht nur bei der Arbeit? Ist auch vielleicht leichter als in der Familie? Das sieht zumindest so aus. Nochmal, wie gehst du mit deinem Geld um? Ja, darf Jesus dadurch alle Schubladen? Wie sieht es aus mit Geld, was du ins Reich Gottes gibst? Da haben wir vorhin von gehört. Die alte Geschichte mit dem Zehnten ist kein Gesetz, aber ist eine Frage an uns. Ja, wie gibst du ins Reich Gottes? Wir können durch die Küche gehen. Was für Gewohnheiten hast du da? Kinderzimmer. Ja, in der Familie fängt Nächstenliebe an. Das ist manchmal am schwierigsten, ist manchmal viel leichter irgendwo anders, wo man sich dann nicht 24 Stunden sieht. Wie sehen deine Beziehungen zu deinen Kindern oder deinen Eltern oder Geschwistern aus? Oder, wenn du, vielleicht willst du Kinder und hast keine, wie gehst du damit um? Ist Jesus ein Teil davon? Und vielleicht gibt es noch andere Räume in deinem Haus, die keiner zu sehen kriegt. Jesus sagt, was ist denn das für eine Tür? Da geht's in den Keller. Ins Unterbewusste vielleicht. Ja, vielleicht sind da Lebenslügen, Festlegungen in deinem Leben. Ja, irgendwas, was dir eingetrichtert wurde. Aus dir wird nie was oder du bist nur was wert, wenn du was leistest. Oder du musst dir was nehmen, es schenkt dir keiner was. Oder was es für Festlegungen und Lügen gibt in unserem Leben. Bitterkeiten. Darf Jesus da rein? Darf er das anschauen? Darf er sagen, guck mal, das ist doch alles, es ist erstaunlich, was manche Leute in ihrem Keller aufheben. Ja? Wir haben Freunden geholfen hier aus der Gemeinde, als die das Haus gekauft haben. Manche waren dabei, da zu entrümpeln von den Vorbesitzern, was man da für Schrott findet, was Leute aufheben. Und es kann sein, dass Jesus zu dir, vielleicht hast du emotionalen Schrott in deinem Keller. Alten Groll gegen Menschen, die gar nicht mehr auf der Welt sind oder gar nicht mehr in deinem Leben sind, aber du pflegst es noch oder du hebst es auf. Darf Jesus sagen, komm, wir rufen mal einen Sperrmüll. Oder vielleicht musst du auf den Sondermüll. Aber auf jeden Fall wird das entsorgt. Diesen Platz will ich ausfüllen. Ja, und ich habe davon schon gesprochen. Bist du auch bereit, dir selbst zu vergeben? Menschen haben dir vergeben, Gott hat dir vergeben. Aber wie gehst du mit dir selber um? Und Jesus sagt, nochmal, er steht da ja nicht mit der Brechstange, er steht da nicht wie der Gerichtsvollzieher. Sondern er steht da und sagt, komm, ich bin hier, ich krempel die Ärmel hoch, wir räumen jetzt mal auf. Und wenn man entrümpeln will, übrigens praktischer Tipp, ja, wenn man einen Freund dabei hat, der nicht emotional an dem Zeug hängt, ist das viel leichter, dann Sachen wegzuschmeißen. Wenn man hinterher dann nochmal hingeht und sagt, Moment, lass mich mal nochmal gucken, dann wird es wieder schwierig. Lässt du Jesus da rein? Das ist einfach die Einladung und das ist das, was er tun will in deinem Leben. Ein jeder, tu Buße. Lasse sich taufen im Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden. Da ist die Zusage der Vergebung ausgesprochen. So werdet ihr empfangen, die Gabe des Heiligen Geistes. Und Buße ist dieses ganz altmodische, wie im alten Vers, ja, wir sollen die Dinge erkennen und bekennen, hassen und lassen und da, wo es möglich ist, wieder gut machen. Warum rede ich so viel davon? Manchmal reden Christen viel von Buße, um Leute irgendwie zu manipulieren zu irgendwas. Oder ja, dann sagt man ja, die sind immer so negativ drauf und reden immer so viel über das Schlechte. Nein, der Geist Gottes will in deinem Leben Erkenntnis schenken, dass du Sachen rausräumst, dass du Platz schaffst und dass du frei wirst. Christsein heißt nicht, ja, ich tue das nicht und ich tue das nicht und ich tue das nicht, dann bin ich ein guter Christ. Aber Christsein heißt, ich schaffe Platz, damit Jesus wirken kann in meinem Leben und durch mein Leben. Und da wird manches rausfliegen. Manches, was effektiv schlecht ist und manches, was einfach nicht den gleichen Stellenwert hat, wie das, was Jesus tun will. Ja, ich werde frei für sein Wirken, für seine Fülle. Und dann kann ich diese Vase nehmen . Ich hätte jetzt noch ein Sieb mitnehmen können oder sowas. Oder das ganz ausschütten. Aber das wäre noch besser, das mal durchzuspülen. Aber ja. Und Jesus sagt, ich will euch erfüllen. Werdet voll Geistes. Ich komme in dein Leben. Ich räume auf. Und du siehst übrigens, es gibt dann immer noch mehr, was man aufräumen kann. So ganz klinisch rein ist die Vase noch nicht. Und er geht da auch noch die nächste Runde mit dir. Und sagt, jetzt haben wir die dicken Brocken raus. Das heißt nicht, du bist fertig für alle Zeiten, sondern ich zeige dir dann auch noch andere Dinge. Aber ich komme in dein Leben. Ich will dich erfüllen. Ich will dich beschenken mit meiner Gegenwart. Und Paulus sagt, sauft euch nicht voll Wein, woraus ein unordentliches Wesen folgt, sondern lasst euch vom Geist erfüllen. Ermuntert einander mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern. Singt und spielt dem Herrn in eurem Herzen. Und sagt Dank Gott dem Vater, alle Zeit für alles, im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Ordnet euch einander unter in der Furcht Christi. Er will dich erfüllen. Er will ganz neu Raum gewinnen in deinem Leben. Er will ganz neu sein Werk tun in dir. Und er lädt dich ein, dass du ihn einlädst. So ist unser Gott. Und wir wollen jetzt weiter in diesem Gottesdienst vor Gott. Und es gibt zwei Dinge, die du ihm vielleicht sagen kannst. Das eine sind Dinge, die du ihm bringst. Ja, Gerümpel, Steine aus deinem Leben, wo du sagst, und das kannst du gerne in der Stille machen, sagen, hier hast du es, ich will das nicht mehr, ich brauche das nicht mehr. Räum das raus oder hilf mir doch da, den Keller aufzuräumen. Ich schaffe das nicht allein, du musst es auch nicht allein schaffen. Und das andere ist, komm, Herr, füll mich neu. Spül den letzten Dreck raus. Füll du mich, wirke du in mir. Und die Verheißung ist, das mache ich jetzt hier nicht vor mit dem Überfließen, kriegen wir hier Probleme mit unseren Gastgebern, aber von dir soll lebendiges Wasser fließen zu anderen, dass du andere erfrischen kannst, dass du andere segnen kannst, dass du nicht mit dir selber beschäftigt, sondern frei ein Segen zu sein für andere. Lass uns beten.